Ja, also wir vom Bildungskollektiv BIKO aus Erfurt machen jetzt schon zum dritten Mal eine Veranstaltungsreihe zum Thema utopisches Denken. Haben uns da schon mit verschiedenen Sachen beschäftigt, also mit Literatur, Philosophie, Technik und deren utopischen Gehalten. Und uns geht es eigentlich immer darum, dass heutzutage utopisches Denken in vielen Kontexten verpönt ist, es irgendwie kaum noch möglich ist, irgendwie den Wunsch nach einer radikalen Umwälzung der bestehenden Verhältnisse irgendwie auch in utopische Erzählungen zu verpacken oder damit zu untermauern. Aber wir denken halt, dass trotz all der Niederlagen und Fehlentscheidungen der revolutionären Bewegungen, insbesondere im 20. Jahrhundert, die ja auch dazu beigetragen haben, dass utopisches Denken nicht mehr so einfach artikulierbar ist, wie noch vor vielen Jahrzehnten, dass trotzdem utopisches Denken notwendig ist, um eine Bewegung zu unterstützen in ihrem Wunsch nach Veränderung der Verhältnisse. Also wir wollen uns mit den utopischen Gehalten und Potenzialen in verschiedenen Bereichen auseinandersetzen. In unseren vier Veranstaltungen in diesem Herbst beschäftigen wir uns mit dissidenten und marginalisierten Strömungen der Arbeiterinnenbewegung und aber auch zum Beispiel mit Utopien in der zeitgenössischen Literatur. Und in diesen verschiedenen Bereichen wollen wir halt herausarbeiten, was für utopische Momente vorhanden sind und wie wir die auch für utopisches Denken hier und jetzt nutzbar und fruchtbar machen können.
Du hast jetzt schon gesagt, es wird um verschiedene Aspekte von utopischen Denken und von utopischen Bewegungen in der Vergangenheit gehen. Und ein Beispiel ist ja den Vortrag, den du selber morgen hältst. Da ist ja der Titel dieses Vortrages Romantik und Revolution. Und es wird gehen um William Morris. Kannst du vielleicht mal sagen, wer William Morris so gewesen ist? Also was findest du spannend an William Morris? Was muss man da wissen? Warum soll man sich damit auseinandersetzen?
Ja, alles klar. Der Typ wird in der biografischen Literatur, die ich gelesen habe, ziemlich idealisiert, aber bei den ganzen Sachen, die er gemacht hat, war er auch ein ganz schön produktiver Mensch. Der hat gelebt von 1834 bis 1896 in England und ist in Deutschland vielleicht am ehesten noch bekannt als einer der Begründer der Arts and Crafts Bewegung, die eben versucht hat, Kunst, Handwerk und Architektur zu verbinden und damit großen Einfluss eben beispielsweise auf das Bauhaus ausübte und daher auch eben in Deutschland bekannt wurde. Morris selber war zu seinen Lebzeiten, hat er ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Der kommt aus einer reichen Familie, ist dann halt eben gegen den Willen seiner Familie Künstler geworden, war ein bekannter Dichter und Übersetzer alter Sagen und damit eben auch sowohl in England als auch auf dem Kontinent berühmt. Hat eine Firma gegründet, wo er eben Kunsthandwerk vertrieben hat und wo er eben auch versucht hat, diesen künstlerischen Anspruch eben auch alte handwerkliche Techniken wieder zu etablieren, umzusetzen versuchte. Und das ist eigentlich das, womit er eben auch in bürgerlichen Kreisen ganz stark assoziiert wurde. Allerdings hat ihn dann letztlich sein Kunstverständnis, das eben immer von einer engen Verbindung von Kunst und Arbeitsprozessen ausgegangen ist, ziemlich bald zur Politik geführt. Also sein Kunstverständnis lässt sich hier in einem ganz netten Zitat zusammenfassen. Ziel der Kunst ist es, den Menschen in seiner Arbeit glücklich zu machen und seine Ruhe fruchtbar werden zu lassen. Für ihn war das spätestens durch die kapitalistische Industrie verunmöglicht mit ihrer Entwertung von Handarbeit und eben dem Elend, in das es die Massen der Produzentinnen gestoßen hat und somit für ihn die Ursache ist, sowohl für das Unglück der Arbeiterinnen als auch für den Niedergang der Kunst in der kapitalistischen Epoche, die er eben diagnostiziert hat. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten aus seinen Künstlerkreisen wurde er dann eben revolutionärer Sozialist und wurde da sehr aktiv, hatte Kontakt zu anarchistischen Gruppen, war Mitbegründer der ersten revolutionär-sozialistischen Partei in England, der Social Democratic Federation, die sich an der SPD orientierte. Und war auch Teil einer der ersten Abspaltungen aus dieser Partei, die eben eher dann eine antiparlamentaristische Ausrichtung wollte. Und er selber hat halt sehr viel geschrieben, er hat Zeitschriften herausgegeben, wo er eben sowohl politische Pamphlete auf dem Marxismus wie auch seinem eigenen romantischen Verständnis des Mittelalters beruhende historische Analysen, aber eben auch utopische Romane veröffentlicht hat. Und ich finde besonders spannend ist eben bei Morris diese Verbindung, die er macht durch seine künstlerische Arbeit, eben so die Hervorhebung des Glücks in der Arbeit und im Alltag und eben herauszuarbeiten, wie das im Kapitalismus zerstört wird und gleichzeitig eben eine sehr ernsthafte Beschäftigung mit Geschichte, eben auch vor dem Hintergrund einer marxistischen Gesellschaftsanalyse und die er eben zu einer ganz speziellen Perspektive auf die Gesellschaft verbunden hat.
Also in dem Ankündigungstext, da ist ja zu lesen, dass William Morris ein romantischer Schriftsteller gewesen ist. Und du hast jetzt auf der anderen Seite ausgeführt, dass er sich über den Weg der Kunst dann der sozialistischen Bewegung angeschlossen hat, der modernen Arbeiterbewegung in England. Und diese beiden Seiten, die tauchen ja auch in deinem Titel des Vortrages auf, Romantik und Revolution. Also wenn ich jetzt so ein Bild von der historischen Arbeiterbewegung jetzt so um die Jahrhundertwende vor Augen habe, dann würde ich jetzt nicht sofort die Romantik da mit in Verbindung bringen. Also hat das William Morris dann auch zusammengebracht oder wie kann man sich das vorstellen? Wie geht Romantik und Revolution bei William Morris denn zusammen?
Ich glaube halt im Gegensatz zu Deutschland war da in England auch mal eine andere Ausgangssituation, weil halt so eines von Morris Vorbildern, John Ruskin, der eben so ein romantischer Kunsttheoretiker war, der war halt auch sehr beliebt in der Arbeiterinnenbewegung oder halt auch unter Arbeiterinnen und Arbeitern. Und der hat halt quasi das so zuerst entgegengestellt, also so eine idealisierende Analyse mittelalterlichen Kunsthandwerks, wo eben auch eben die Handarbeit sehr hoch geschätzt ist, eben gegen die Entmenschlichung der Fabrikarbeiterinnen zu Anhängseln von Maschinen. Und ich denke halt, da war durchaus schon vor Morris so eine Anschlussfähigkeit da, auch unter Arbeiterinnen und Arbeitern. Und zugleich findet man halt eben bei diesem Ruskin aber auch diese Haltung, die man ja wahrscheinlich oft mit der Romantik verbindet, also sowas Rückwärtsgewandtes, einen Geniekult, eine Überhöhung vergangener Zeiten und auch eine Überhöhung der Kunst, so als das große Ziel der Gesellschaft. Und ich würde sagen, Morris erdet das halt alles durch so eine Analyse der Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, dass er halt sagt, so ja klar, dass eben die Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie Anhängsel von Maschinen sind und eben nicht mehr in der Lage sind, auch Kunst in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Das ist ein Problem, aber das ist halt nicht das einzige Problem, sondern halt eben ein Effekt der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Und ich denke, was er so aus der Romantik mitnimmt, ist halt wirklich diese Betonung, dass eben Schönheit ein zentraler Bestandteil des Lebens ist oder zumindest, wenn man sich eine zukünftige befreite Gesellschaft vorstellt, sein sollte. Und da hat er halt auf jeden Fall vielen so technokratischen oder staatssozialistischen Entwürfen der damaligen Zeit einiges voraus und ist da auch wesentlich näher an den Bedürfnissen der Arbeiterinnen und Arbeiter, als das viele von den Sozialistinnen und Sozialisten zu der damaligen Zeit waren, die halt sehr stark ja so auch eine Staatsfixierung aufgewiesen haben.
Ich würde jetzt nochmal zwei Aspekte rausgreifen von dem, was du gesagt hast, weil auf der einen Seite hattest du gesagt, in dem Kunstverständnis von William Morris, da gibt es so ein Ideal des alten Handwerks, des mittelalterlichen Handwerks auch, und auf der anderen Seite in seiner Analyse der Gesellschaft und der Jetztzeit, da sieht er, dass man nicht zurück kann zum mittelalterlichen Handwerk oder dass das da zerstört wird. Was ist das denn für eine Perspektive? Also gibt es da das Mittelalter als Ideal? Will der zurück oder ist das dann trotzdem irgendwie eine moderne, vorwärtsgewandte Perspektive?
Naja, da würde ich vielleicht schon mal gleich zu seinem eigentlich berühmtesten Roman springen, News from Nowhere, was halt quasi so seine Vorstellung einer kommunistischen Gesellschaft in Romanform ist, die zwar auch ziemlich ironisch geschrieben ist und wo er halt quasi auch als alter Ego einschläft und dann in der kommunistischen Zukunft erwacht. Und da hat er schon einen sehr starken Fokus darauf, dass eben Menschen eher wieder anfangen, handwerklich zu arbeiten, kunsthandwerklich zu arbeiten und eben auch großen Wert darauf legen, ihre Produkte schön zu gestalten, ihre Arbeit sehr angenehm zu gestalten. In seiner Idee und Vorstellung lösen sich halt auch so einigermaßen die Städte auf und es wird eher so eine breite Verbindung von Kleinstädten und Dörfern. Also es hat schon so einen Beigeschmack von irgendwie so einer Idealisierung des Mittelalters. Was man aber sagen muss, ist das, was ihn halt, denke ich, auch von vielen so romantischen Autoren unterscheidet, ist, dass er eben sagt, zentral dafür ist eben der Einsatz von Maschinen, um eben die Arbeit überhaupt für die Massen zu erleichtern. Und was er halt in seinem Buch auch sehr stark betont, ist, dass es jetzt nicht darum geht, dass irgendwie jetzt die Art, wie gearbeitet wird, so festgeschrieben sein muss. Also er macht es auch dadurch, dass eben quasi er selber da erwacht, dass es ganz viele Anspielungen auf sein Leben gibt in diesem Roman, zeigt er halt, dass es halt sein Ideal jetzt, dass das alles so dörflich ist und so weiter und dass die Leute da eben Klamotten aus dem 15. Jahrhundert anhaben. Der zentrale Punkt ist, denke ich, eher, dass die Menschen eben ihren Alltag und ihr Leben gestalten, eben nicht im Takt der Maschinen und der Industrie, sondern eben gemessen an ihren eigenen Bedürfnissen. Und da er davon ausgeht, dass, wenn sie könnten, die meisten Menschen lieber eben in kleineren Kollektiven irgendwie kunsthandwerklich arbeiten würden, sagt er jetzt halt in seiner Vision, dass es so sein wird, aber entwickelt das nicht so als Blaupause oder so.
Du hast jetzt schon einige Aspekte skizziert, wie William Morris sich sozusagen eine bessere Gesellschaft vorgestellt hat. Das wird ja dann morgen Abend im Vortrag, denke ich, dann auch noch ausführlicher plastisch gemacht, wie sich William Morris das vorgestellt hat. Wenn wir jetzt nochmal die beiden Seiten von William Morris nehmen, Romantik und Revolution, was davon hat in deiner Meinung nach heute noch Aktualität? Also wenn man sich die heutige Gesellschaft anschaut, was kann man denn da mit William Morris anfangen?
Ich würde sagen, dass ein zentraler Aspekt ist und wo er, denke ich, auch ein Vordenker war für viele andere Autoren, die auch heute noch nicht wichtig sind, wie Walter Benjamin oder Ernst Bloch, dass er eben die Rolle von Hoffnung und dem radikalen Streben nach einer anderen Gesellschaft für die Entwicklung von politischen Bewegungen ganz weit hochgestellt hat und damit eben auch der utopischen Fantasie eine ganz zentrale Rolle zuweist, eben die sie in der Organisierung und Entwicklung von revolutionären Bewegungen spielen sollte. Und ich finde, aufbauend eben auf der Analyse, auf der wir auch unsere Reihe aufbauen, dass eben utopisches Denken verpönt ist und ja auch in der Linken oft eben mit einem sogenannten Bilderverbot behängt wird und das ja durchaus auch mit guten Gründen, dass trotzdem, finde ich, bei Morris sich eine Art utopisch zu denken findet, die eben nicht diese Fallstricke beinhaltet, dass es dann eben irgendwie eine Blaupause wird, die dann auch wieder ganz starke normierende Effekte hat. So als hätte man jetzt quasi einen Zukunftsentwurf und der müsste jetzt nur abgearbeitet werden, sondern dass es bei ihm viel mehr darum geht, irgendwie bei den Menschen die Hoffnung darauf zu entfachen, dass es überhaupt möglich sein kann, befreit zu leben, ohne Staat, ohne Chefs zu leben und eben ohne das ganze Leben in Lohnarbeit zu verbringen, sondern das eben selber nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und ich denke, dass er das in so einer literarischen Form macht, es könnte da sehr viele Anstöße bieten.
Also eine Perspektive der Öffnung von Möglichkeiten, die wir morgen Abend ja dann vielleicht noch weiter kennenlernen können, wenn denn die Leute nach Erfurt fahren, von Halle aus. Kannst du zum Abschluss vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, was uns denn noch so erwartet in der Veranstaltungsreihe?
Eine Woche später, am 22.10., könnt ihr was hören unter dem Titel Magnon und Venus in Ruhestadt, die aufgehobene Utopie im Modus aktueller literarischer Utopien. Da wird es eben gehen um Formen utopischen Denkens in zeitgenössischen Romanen, zum Beispiel Venus siegt von Dietmar Dart oder Planet Magnon von Leif Rand. Die Woche darauf wird es um drei Philosophen gehen, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, und zwar Barrow, Harich und Havemann. Und da wird es eben darum gehen, wie ihre Kritik sowohl am Realsozialismus als auch am Kapitalismus heute noch fruchtbar gemacht werden kann. Und am 5.11. wird es um die utopischen Potenziale des Städtemodells New Babylon aus dem Umfeld der Situationistischen Internationale gehen.